Folge 227 mit zwei Gästen, die österreichische BJJ-Sportgeschichte geschrieben haben. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Moritz Kölnsberger und Viktoria Rezek. Einen Gast, den wir vor kurzem erst schon gehabt haben, Moritz Kölnsberger. Du hast mir davor schon beim letzten Podcast erzählt, dass Ende oder Mitte September wir darüber reden können. Jetzt ist es soweit. Ihr habt so was Krasses geschafft, eigentlich Sportgeschichte geschrieben in Österreich. Du wirst uns gleich mehr davon erzählen, aber davor einmal hallo und gratuliere zu eurem Erfolg.
Vielen, vielen Dank. Freut mich, wieder hier sein zu können. Hoffentlich diesmal mit einer Geschichte, die länger haltet als die letzte.
Die letzte ist wortwörtlich ein bisschen ins Wasser gefallen, mehr oder weniger.
Ja, genau. Also das Beachwrestling-Event mussten wir dann leider absagen, weil einfach sich nicht genug Teilnehmer gefunden haben. Aber wie gesagt, diesmal ein bisschen positivere News.
Du und die Viktoria Rezek, ihr habt im Brazilian Jiu-Jitsu etwas geschafft, was davor noch keiner in Österreich geschafft hat, und darüber möchten wir heute sprechen. Starten wir mal vielleicht mit wer, was, wann, wo, wie, warum. Um was geht's genau? ADCC hast die ganze Geschichte. Kannst du uns kurz erzählen, was das genau ist und ein bisschen einordnen, damit sich die Leute, die keine Ahnung haben, was das ist, sich vorstellen können, um was es geht?
Der Abu Dhabi Combat Club, ADCC, ist das älteste, zumindest moderne No-Gi-Submission-Grappling-Turnier, das es so in unserer Geschichte gibt. Das ist in den 90ern von reichen Scheichs aus Abu Dhabi erfunden worden, die da, also es gibt so alte Videos, wo sie dann zum Beispiel so Payslips von Autos, also die da haben in der Crowd Autos verschenkt und so, und einfach ganz, also es war am Anfang ganz ein absurdes Wild-West-Event, das sich dann über die letzten 30 Jahre zur Höhe des No-Gi-Grappling-Sports entwickelt hat und gilt heutzutage als die Olympischen Spiele des Grappling. Es findet alle 2 Jahre statt. Und es gibt 5 Gewichtsklassen für die Männer, 3 für die Frauen inzwischen, mit für die Männer jeweils 16, für die Frauen jeweils 8 Teilnehmern. Und ja, dort überhaupt hinzukommen, gilt als Riesen-Accomplishment, besonders als Europäer. Der Großteil der Teilnehmer ist normal brasilianisch bzw. nordamerikanisch. Und da gibt es 8 Trials, 2 in Nordamerika, 2 in Südamerika, 2 in Europa und 2 in Asien, Australien. Und das gilt in Europa, diese Trials gelten in Europa als das härteste Grappling-Turnier, das es gibt. Da hat noch nie ein Österreicher irgendwas gerissen. Ich glaube, ich könnte ein bisschen falsch liegen, aber ungefähr war davor das größte Accomplishment Achtelfinale. Und diesmal konnten sowohl ich als auch die Vicky eine Medaille sichern. Ich konnte mir die Bronzemedaille in der unter 99 Kilo Gewichtsklasse sichern und die Vicky die Silbermedaille in der, ich glaube, bis 65 Kilo, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist wirklich, also im deutschsprachigen Raum gibt es meines Wissens einen Deutschen, der Gold gemacht hat, und eine Deutsche, die Bronze gemacht hat. Abgesehen davon gibt es so meines Wissens nach im ganzen deutschsprachigen Raum niemand, der das je geschafft hat. Die meisten Gewinner für die europäischen Trials kommen aus Finnland, Polen oder der UK. Und es gibt wirklich, wirklich wenige Leute, die von sich sagen können, dass sie dort eine Medaille gesichert haben. Es ist sowohl für mich als die Vicky ein riesen, riesen Accomplishment, und ich glaube, wir sind beide sehr stolz drauf.
Oh, und wie, ja, ich habe zwar keine Ahnung, aber gratuliere wirklich, das hört sich extrem cool an.
Vielen, vielen Dank. Es war für mich wirklich auch am Wettkampftag selber noch sehr ungreifbar. Also ich bin in der Früh aufgestanden und bin nicht davon ausgegangen, hier eine Medaille mitzunehmen. Ich bin nach dem ersten Kampf von der Matte gegangen und bin immer noch davon ausgegangen, hier nicht eine Medaille mitzunehmen. Aber es ist schon, es fühlt sich schon toll an. Es fühlt sich für mich so an, als würde ich meine eigene Karriere alle 2 Jahre wieder so einfach so ein Step-up geben, wo der Gedanke vorher nie, also es sind immer so Sachen, so wie ich mit 16 angefangen habe, war ich so, boah, IBJJF Europeans Bronzemedaille, wer willt? Dann habe ich die mit 19 gemacht. Dann war ich so, boah, Goldmedaille wird sich nie für mich ausgehen. Dann war die Goldmedaille auf einmal da, war wild. Und dann war ich so, ja, aber Black Belt wird sich nie ausgehen. Und Black Belt kommt jetzt im Oktober, werden wir sehen, ob sich's ausgeht oder nicht. Aber ADCC war bis vor 3 Tagen für mich noch absolut ungreifbar. Und deshalb ist es schon, was, wo ich sehr stolz drauf bin.
Und vor allem, man sieht da, wie viel man erreicht durch wirklich harte Arbeit. Vor allem, weil du irgendwann einmal erwähnt hast, dass du gar nicht so sportlich warst als Kind.
Nein, ich war wirklich, also ich bin im Sportunterricht meistens als Letztes gewählt worden. Und habe mir, also war jetzt, ich glaube, ich war jetzt auch nicht so untalentiert, wie ich mich selbst betrachte. Ich glaube, das war eher eine Einstellungssache beziehungsweise ein Missverständnis von, wie man in etwas gut wird. Das habe ich mir dann über meine Teenagerjahre selbst beigebracht. Und im Prinzip muss ich wirklich sagen, dass ich weiß, es will niemand hören, der am Anfang von diesen Reisen oder diesen Projekten steht, aber ich habe eigentlich nicht wahnsinnig viel gemacht, außer 10 Jahre halt jeden Tag aufzutauchen und den Scheiß zu machen und nicht, wenn irgendwie die kleinste Sache dazwischen gekommen ist, gleich 2 Wochen Pause gemacht, sondern wenn es halt einmal nicht geklappt hat, bin ich halt am nächsten Tag wieder gekommen.
Consistency is the key.
Ja, I'm trying not to turn into a motivational speaker, aber es ist halt, also meine Geschichte spricht dafür, glaube ich, schon sehr.
Genau, und ich glaube, der Vikire wahrscheinlich auch. Hast du es ein bisschen mitverfolgt von der Wiki den Tag?
Ich war sehr, sehr auf mich selber fokussiert. Ich habe mich auch, es waren noch ein paar andere österreichische Kämpfer dort, von denen ich mich auch eigentlich von der Früh weg sehr distanziert habe, weil ich einfach wirklich glaube, dass man, also jede Ablenkung an so einem Wettkampftag, egal, auch wenn es jetzt dein bester Freund ist, der da kämpft, das holt dich halt aus deinem eigenen Kopf raus und im Prinzip battlest du den ganzen Tag auch mit dir selber und du, also wie gesagt, ich habe nach dem ersten Kampf, war ich so, ich war nach dem ersten Kampf davon überzeugt, dass ich den zweiten aus Cardio-Gründen verlieren werde und nach dem zweiten war ich überzeugt, dass ich den dritten aus Cardio-Gründen verlieren werde und so ist es und es, man muss halt den ganzen Tag so Selbstüberzeugung leisten und dann bin ich im Halbfinale gegen den absoluten Favoriten, gegen den Declan Moody, der ist jetzt glaube ich Top 5 auf der Welt gestanden und sogar mein Coach war davor so, ja, das könnte schwierig werden und es ist auch schwierig geworden, aber ich habe mich trotzdem selbst dazu gebracht, ihm zumindest eine Minute lang einen Kühlschrank um den Kopf zu schmeißen, so gut ich das konnte und da bin ich auch stolz drauf und es zeigt mir auch, dass ich vielleicht nicht so weit davon weg entfernt bin, wie ich gedacht habe. Aber es, wie gesagt, es ist so ein konstanter Kampf gegen einen selber und dieses Turnier, ein Grund, warum dieses Turnier so hart ist, ist, weil normalerweise laufen Grappling-Turniere so ab, dass man seinen ersten Kampf und seinen letzten Kampf in einem Gesamtradius von ungefähr 3 Stunden hat. Also man hat so seinen ersten Kampf, halbe Stunde, zweiten Kampf, halbe Stunde, dritten Kampf, halbe Stunde und dann ist es oft eh schon vorbei, beziehungsweise vielleicht hat man noch 2 mehr, aber es zieht sich nicht so lang. Und das ist zwar von der Recovery zwischen den Matches ein bisschen schwierig, aber das Problem bei den ADCC-Trials ist, dass sie sozusagen im K.O.-System, in der Bracket, von allen die Runde mit 64 Teilnehmern machen, dann von allen die Runde mit 32, dann 16, 8 und so weiter. Was dazu führt, dass du besonders zwischen deinen ersten Kämpfen 2-3 Stunden Pause hast. Klingt jetzt zwar so, als wäre es geil, weil du viel Zeit hast, dazwischen zu essen und zu recovern und so. Das Ding ist aber, du bist dadurch den ganzen Tag auf diesem Adrenalin. Das ist extrem auslaugend. Du bist den ganzen Tag in der Halle, wo es laut, stickig und schlechte Luft ist. Das ist auch extrem auslaugend. Und du musst dich für jeden Kampf wieder von null auf aufwärmen, weil du komplett auskühlst. Das heißt, es ist nicht jedes Mal ein, oh, ich kämpfe 10 Minuten und chill dann wieder, sondern es ist ein, ich wärme mich eine halbe Stunde auf, dann warte ich noch 10, 15 Minuten an der Matte und dann kämpfe ich. Jedes Match ist auf einmal ein Energieaufwand von 1 Stunde 15. Wir trainieren normalerweise im Schnitt, wahrscheinlich jeder trainiert ungefähr 1 Stunde 15, wenn er eine normale Grappling-Einheit macht. Stell dir vor, du müsstest über einen Tag verteilt 5 davon machen.
Wahnsinn, das hört sich so nach klassischem Ringerturnier an. Die haben auch immer so arge Zeiten dazwischen, wo sie warten müssen.
Ich glaube, es ist von den Organisatoren fast ein bisschen absichtlich, weil im Jiu-Jitsu, wir sehen bei ganz vielen anderen Turnieren, dass wenn man die gut organisiert, dass das sehr viel angenehmer gehen würde. Aber ich glaube, die Organisatoren finden es fast ein bisschen geil, die Kämpfer so richtig saffern zu lassen, damit halt nur die Harten in den Garten kommen. Damit sich halt wirklich nur die Top, also die mental toughesten qualifizieren. Also auch vom Regelwerk ist das ADCC ein sehr brutales Regelwerk. Es ist fast alles erlaubt, was in vielen anderen Organisationen nicht erlaubt ist. Sie lassen oft auch abseits der Matte am Boden weiterkämpfen, was halt, also das ist borderline fahrlässig. Das würde es in einem organisierteren Sport oder einem reglementierteren, einem offizielleren Sport so einfach nicht geben, weil es wirklich auch, also ich bin kein Fan davon, ich mache mit, weil es prestigereich ist, aber ich finde die Regeln eigentlich gefährlich für die Athleten und das ist eigentlich was glaube ich eine professionelle Sportorganisation wirklich vermeiden sollte. ADCC tut das aktiv nicht, da verletzen sich auch Leute regelmäßig sehr schwer, es sind wirklich, wie gesagt, die gewalttätigsten Sachen erlaubt und das, also ich verstehe selbst, ich finde es auch irgendwie geil und das Geilheitsfaktor spielt natürlich schon mit, aber gleichzeitig entfernt es sich für mich dadurch ein bisschen vom professionellen Sport und wird zu einem Hahnenkampf-Gewaltduell.
Das hast du schon erwähnt, wie wichtig die mentale Stärke da eigentlich ist. Kann man das trainieren? Wie hast du dich darauf vorbereitet oder kriegt man das einfach mit der Zeit?
Ich glaube, da spielen viele Dinge eine Rolle. Auf jeden Fall ist Routine und Erfahrung sehr wichtig. Also ich gehe jetzt auf die 400 Grappling-Matches in meinem Leben zu und das ist sicher was, was mich dazu bringt, da mitzuspielen. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr viele Leute, die gleich viel oder mehr Grappling-Matches haben und trotzdem nicht diese Performance abliefern. Ich habe seit Anfang diesen Jahres einen Mentalcoach, die heißt Anna Kohl, mit der ich regelmäßig zusammenarbeite und das hat für mich einen riesen Unterschied gemacht. Ich habe letztes Jahr, würde ich sagen, angefangen wirklich gegen Top-Top-Leute zu kämpfen, also wir reden jetzt so Top 10 Weltrangliste mäßig und habe am Anfang wirklich mental nicht das Gefühl gehabt, gegen die wirklich mitspielen zu können, weil ich einfach schon so reingegangen bin und war so, statistisch sollte ich dieses Match verlieren und dadurch war das einfach von Anfang an so gar nicht, dadurch habe ich mir selbst die Chance weggenommen, gut genug zu sein, um das Match zu gewinnen. Und da hat sie im letzten Jahr schon, habe ich schon das Gefühl, dass sie einen großen Unterschied gemacht hat, von wegen Einstellung verändern, von wegen was für Gedanken man versucht am Kampftag davor zu fördern. Einfach nicht zu sagen, ich muss das jetzt gewinnen oder ich muss das jetzt verlieren, sondern mit einem offeneren Mindset reinzugehen, zu sagen, es kann eh alles passieren. Weil es kann auch passieren, dass mich der Blue Belt, der seit 2 Monaten trainiert, an seinem ersten Tag zufällig schlägt. Also die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber es ist halt alles nur Wahrscheinlichkeit und es gibt sicher eine Realität, wo das passiert. Dementsprechend, es gibt auch viele Realitäten, wo ich meine ersten 2 Matches verloren hätte. Und ich glaube, dieses offene Mindset und einfach zu sagen, hey, es kann alles passieren und wir fokussieren uns auf meine Arbeit, auf das aktiv Kämpfen und nicht auf das Endergebnis, hat für mich einen sehr großen Unterschied gemacht.
Wer war in deiner Ecke und welchen Stellenwert hat die Person gehabt für dich während die Matches?
In meiner Ecke waren 2 Leute, Dara O'Connell, das ist mein langjähriger Coach, und seine rechte Hand Marcus Phelan. Das sind für mich beides Leute, die mich kennen, seitdem ich 19 bin, die mich seit langer Zeit sehr aktiv unterstützen, die regelmäßig aus ihrem Lebensweg herausgehen, um mir meinen zu verbessern, und das schätze ich sehr an ihnen. Und es macht schon einen riesen Unterschied, die in der Ecke sitzen zu haben. Ich glaube, das ist immer sehr athletenabhängig, wie die Beziehung zu den Ecken steht, aber auch einfach da jemanden hinter dir stehen zu haben, der selber, also Dara hat schon eine Silbermedaille bei ADCC Trials gemacht, beide haben Black Belt Europeans gewonnen, und einfach Leute hinter dir, die hinter dir stehen zu haben, wo du weißt, die waren hier schon mal, das ist nicht das erste Mal, dass sie hier sind, sie sind nicht mit der Situation überfordert, sondern sie wissen, um was es geht, gibt schon Stabilität einfach und innere Ruhe.
War das dein absolut größter Erfolg bislang?
Ja, also vor allem habe ich Europeans IBJJF gewonnen und auch Silber gemacht, aber halt immer in den Colored Belts. Und das war jetzt wirklich ein Black Belt, beziehungsweise ein absolutes Accomplishment. Ich bin noch nicht so lange Black Belt, dementsprechend habe ich auch noch nicht so viele Black Belt Accomplishments, aber ich hoffe oder beziehungsweise ich gehe davon aus, dass die sich in den nächsten 2-3 Jahren noch mehren werden.
Hat sich seitdem dein Leben irgendwie verändert, auf irgendeiner Weise?
Ich habe mehr Instagram-Klicks. Also ich mache grundsätzlich viel Social Media und das macht mir auch viel Spaß, aber ich muss schon sagen, dass dieses Event mich von, weiß ich nicht, 500.000, 600.000 monatlichen Views auf jetzt Richtung 800.000 draufgeballert hat, und das fühlt sich schon ganz gut an. Eben weil es mir nicht nur, es ist nicht zufällig, sondern es ist halt, weil ich auch trotzdem regelmäßig Content mache.
Was sagt der Familie dazu?
Spicy question. Na, ehrlich gesagt habe ich mit meinen Eltern seitdem noch nicht gesprochen, weil die gerade auf Urlaub sind, aber inzwischen, also es hat sehr lange gedauert, bis sie verstanden haben, was ich da eigentlich mache und um was es mir da geht, aber ich glaube, inzwischen sind sie schon stolz.
Irgendwann werden sie es verstehen, vielleicht kommen sie ja irgendwann selbst ins Training.
Die Chance steht sehr gering.
Macht da nichts, muss nicht jeder machen und können.
Ja, I tried.
Was kommt jetzt als nächstes?
Ich werde jetzt mal ein bisschen runter vom Gas gehen, ich habe jetzt 3 Wettkämpfe in 3 Wochen gemacht und brauche auch psychisch jetzt ein bisschen die Pause. Ende Oktober sind die Europameisterschaften in der IBJJF und direkt die Woche drauf von der JJF, vom Nationalteam, die Weltmeisterschaften. Das wären die nächsten 2 großen Turniere. Ich würde bis dahin ganz gerne noch irgendwo was anderes machen, aber das muss ich noch schauen, was sich da ergibt.
Pause klingt ganz gut. Ich glaube, du hast da recht viel jetzt Zeit dir verdient, um Geld auszugeben. Du hast ziemlich viel Geld auch gewonnen, glaube ich, mit deinem Deutschland-Team. Shishitsu League Germany, ich weiß nicht genau, um was es dort geht, aber ihr habt im Team gewonnen, 10.000 Euro. Was war das für ein Turnier? Und wie viel bedeutet dir das im Vergleich zu ADCC?
Also es war so der Versuch, eine deutsche Bundesliga aufzustellen. Es war wirklich ein cooles Turnier. Die Leute von der Jiu-Jitsu League Germany versuchen in Deutschland den Sport weiterzubringen, machen wirklich gute Arbeit. Bin ein großer Fan. Und da gab es halt so 5 gegen 5 Teamwettkämpfe, wo in jeder Gewichtsklasse gekämpft wird. Und halt wer dann 3 Matches gewinnt, geht sozusagen weiter. Ich bin von Munich MMA, also dem Team aus München, gescoutet worden. Shoutout an Ben Bärenstark. Wahnsinnstyp, das ist der Chef von Munich MMA und der hat hier wirklich ein gutes Team zusammengestellt, mit dem wir dann das Turnier gewinnen konnten. Dadurch wurden die 10.000 halt über das Team aufgeteilt, also ich habe leider nicht allein 10.000 gemacht. Falls mir jemand allein 10.000 hinlegen will, ich bin immer dabei. Aber also ich muss jetzt schon sagen, dass die ADCC-Medaille den Erfolg ein bisschen in Schatten gestellt hat. Es war aber auf jeden Fall so, dass ich, also im Finale stand es 2-2 und ich war der 5. Kampf. Das war so der Tiebreaker und es ging wirklich in meinem Kampf spezifisch nicht über die 5 verteilt, sondern es war 2-2, ich war der Letzte und es ging in meinem Kampf um 10.000 Euro und ich konnte den relativ schnell durch Fußhebel beenden und mir selbst in diesem Moment zu beweisen, dass ich mit diesem Druck klarkomme und dass ich den handeln kann und dass ich dann Performance abrufen kann, hat mir auf jeden Fall einen großen Boost für dann das Wochenende drauf gegeben. Also das war eben das Wochenende davor. Genau. Das Geld werde ich hauptsächlich für neue Pflanzen und Badezimmereinrichtungen ausgeben.
Vielleicht noch abschließend, hast du mit deinem BJJ-Team ein bisschen gefeiert, mit Mathe 1, habt ihr darauf angestoßen oder folgt da noch etwas?
Ich habe tatsächlich noch nicht wahnsinnig gefeiert. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der grundsätzlich so viel feiert. Meine Feier war, am Montag früh wieder ins Training zu gehen. Jiu-Jitsu macht Spaß und ehrlich gesagt, viel mehr Feiern brauche ich in meinem Leben im Moment nicht. Ich habe schon so ein anhaltendes Glücksgefühl, also ich stehe jeden Tag früh glücklich auf. Am Abend selber bin ich relativ schnell schlafen gegangen, weil es war schon sehr spät und wir sind am nächsten Tag wieder von Warschau mit dem Auto zurückgefahren, das war doch eine lange Fahrt. Aber ja, mehr. Das Einzige, wo ich schon das Gefühl habe, ist, ich kriege jetzt, also wie gesagt, mehr Social Media Aufmerksamkeit, aber ich habe auch das Gefühl, dass Sponsoren jetzt ein bisschen anders mit mir umgehen, was ein cooles Gefühl ist. Ich hoffe, in der nahen Zukunft noch ein paar neue Sponsoren unterschreiben zu können. Das kann man vielleicht als Feiern interpretieren, auf irgendeine Art und Weise.
Voll, und jeden Tag diese Medaille anschauen zu dürfen, ist auch schon echt Wahnsinn. Wo hängt sie?
Ich habe unter meinen Pflanzenständer so ein Rack, wo alle hängen. Ja.
Das ist schön, passt. Abschließend vielleicht nur ein Satz. Magst du ein Shoutout machen an alle, die vielleicht starten wollen mit dem Sport und sich vielleicht noch nicht so trauen oder eine schwere Anfangsphase haben?
Weniger drüber nachdenken. Sucht euch gute Leute, die das schon erreicht haben, was ihr erreichen wollt. Es ist am Anfang sehr schwierig einzuschätzen, wer gut und wer nicht gut ist. Schaut auf die Hardware, schaut darauf, hat er in den großen Organisationen IBJJF, ADCC was erreicht? Hat er im Adult was erreicht? Hat er oder sie schon Athleten produziert, die was erreicht haben? Und dann commit. Aber ich mache genau zu dem Thema sehr viel Content. Ich rede sehr viel drüber, wie man als junger Athlet im Jiu-Jitsu weiterkommen kann. Also wenn ihr da Fragen oder Ideen dazu habt, schaut euch meinen Shit an, beziehungsweise schreibt mir auch gerne in den DM und ich leite euch, so gut ich es kann. Mein Ziel ist auch einfach nur, den Sport in diesem Land weiterzubringen.
Finde ich gut. Und für alle, die sich jetzt fragen, wie heißt der Kanal? Mojitsu, oder?
Genau, Mojitsu Underscore, weil das ohne Underscore ist irgendein toter Account, den ich seit fünf Jahren versuche zu löschen, aber ihn nicht wegkriege.
Also Leute, alles, was ihr postet, bleibt dort. Es wird nichts gelöscht im Internet. Danke, Mo. Hat viel, viel Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen einen besseren Einblick bekommen in den Sport und dir nochmal gratuliere zu dem echt coolen Erfolg.
Sehr gerne und vielen, vielen Dank.
Viktoria Rejcek.
Ja.
Gratuliere zur Silbermedaille.
Dankeschön.
Ich finde es richtig cool, dass du eine Zeit hast. Du bist einfach spontan von der Arbeit direkt zu mir gefahren. Jetzt haben wir einen Kaffee getrunken, ewig geplaudert. Ich habe mein Zoom-Aufnahmegerät im Gym vergessen, deswegen nehmen wir das heute mit den Handys auf. Aber schön, dass du da bist und mit mir heute über ADCC European Trials sprichst.
Gerne.
Erzähl einmal, wann hast du gewusst, dass du da teilnehmen wirst und was ist das so für ein Event für euch, Grappler?
Wann ich gewusst habe, dass ich jetzt bei denen hier im September teilnehme, ich habe es schon gewusst, bei den Trials davor, also quasi letztes Jahr oder vor 1,5 Jahren waren die letzten Trials. Da habe ich mitgemacht und da habe ich halt auch schon gewusst, dass ich quasi die nächsten Trials auch machen werde. Deswegen für mich war es eigentlich schon vorm Sommer klar. Also ich habe gewusst, ich mache Studium, letzte Prüfung und dann ist Wettkampfvorbereitung für September.
Also Fixtermin im Kalender.
Ja, ja, auf jeden Fall. So wie jetzt dann IBJJF Europeans sind Fixtermin im Kalender und so sind jetzt auch die Trials jetzt und werden auch die Trials im Jänner bzw. Februar sein.
Cool. Und ja. Wie ist es dir gegangen bei dem ganzen Event?
Super gut eigentlich. Also hättest du mich vorher gefragt, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, ja, wird schon okay werden. Aber im Endeffekt war es eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Mir ging es viel besser, als ich erwartet habe. Auch jetzt mental und körperlich, muss ich sagen. Und die Kämpfe sind gut gelaufen. Klar, ich bin nicht super happy, dass ich es nicht gewonnen habe, sondern unter Anführungszeichen nur den zweiten Platz gekriegt habe. Es war sehr knapp, aber auch wurscht. Aber so generell, der Weightcut hat viel, viel besser funktioniert als letztes Mal. Das war letztes Mal eine absolute Tragödie. Diesmal hat das sehr souverän funktioniert. Und auch, ich weiß nicht, vor dem ersten Kampf war ich nervös. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, das wird schon. Also ich hab eigentlich gewusst, dass ich ins Finale komme. Voll cool. Habe ich mir schon gedacht.
Wie viele waren da in deiner Gruppe dabei? Und wie viele von den Mädels hast du schon gekannt oder hast du schon mal gegen sie gekämpft?
Ich glaube, ich habe jetzt nachher nachgeschaut, es waren 19. Ich glaube, vorher waren über 20 angemeldet. Mhm. Aber jetzt im Endeffekt waren es 19 Frauen bis 65 Kilo halt. Und gekannt habe ich, hätte bis 65 oder plus 65 kämpfen können. Und ich habe mich halt für die bis 65 Klasse entschieden, weil es halt die Klasse ist, die schwieriger ist.
Wirklich?
Ja. In der Plus-Klasse sind vor allem jetzt bei den Trials sind viele angemeldet gewesen, die ich schon gekannt habe und gegen die ich auch schon kämpft habe und wo ich halt auch schon gewonnen habe. Mhm. Und bis 65 waren einige Namen dabei, die ich gekannt habe, so vom Hören, die gar nicht so schlecht sind. Eine, zum Beispiel gegen die Linda habe ich schon competed, die weiß ich, dass sie gut ist. Und gegen die das dann gewonnen hat, die Injana, gegen sie habe ich auch schon mal ein Match gehabt. Das war damals schon close, dass ich es verloren habe. Und jetzt war es halt nochmal close, aber ich weiß halt, dass es machbar ist. Und ich wollte auch ein Rematch. Deswegen habe ich mich auch in der Klasse angemeldet.
Okay.
Ich habe gedacht, das ist bessere Übung, als halt gegen Leute zu competen, gegen die ich schon gewonnen habe.
Wow, ist eigentlich total arg. Also ich würde wahrscheinlich die leichtere nehmen, auch in der Hoffnung, dass ich es dann gewinne.
Ja, habe ich auch überlegt, muss ich sagen. Ich habe lange überlegt, weil ich mir auch gedacht habe, wenn ich halt plus kämpfe, muss ich nicht cutten.
Ja.
Bis 65 ist schon zart. Aber
voll.
Ich habe mir gedacht, es kommen noch viele Wettkämpfe und wenn ich halt das mache, ist es eine bessere Übung für mich.
Echt arg. Also ein gutes Mindset, ehrlich gesagt.
Ja, zart was trotzdem. Ja.
Wie viele Kämpfe hast du da dann gehabt?
4.
Okay.
Also ich hatte einen Freilos. Ja. Also manche haben 5 gehabt, ich habe halt 4 gehabt.
Wie kriegt man so freilos?
Das wird gelost. Also das ist wie das Bracket dann aufgebaut ist. Ja. Es ist einfach, quasi ist es meistens einfach wie so eine Baumgeschichte halt. Du hast halt Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und so, bis du dann halt zum Finale kommst. Und es ist einfach, wenn du verlierst, scheidest du aus.
Mhm.
Also das ist nicht wie bei manchen lokalen Turnieren, wo du dann Round-Robin hast, wo du auf jeden Fall 3-4 Kämpfe hast oder so. Mhm. Sondern wenn du in der ersten Runde halt scheiße baust, dann bist du raus.
Wow, ist auch heftig.
Ja, vor allem teuer.
Ja, über das Preisgeld und überhaupt, wie viel ihr gezahlt habt, um überhaupt teilzunehmen, reden wir gleich noch. Aber es ist spannend, dass du gesagt hast, dass du das letzte Mal bei der höheren Gewichtsklasse mitgemacht hast und dir...
Na, da habe ich auch bis 65.
Ah, okay.
Aber der Weightcut war schlecht.
Oder Weightcut war zart. Ja. Wieso war das so zart?
Wieso? ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin normalerweise, ich renne herum mit so 70, 71 Kilo derzeit. Und bis 65 würde ich jetzt nur noch kämpfen, wenn ich am Vortag einwiegen kann.
Ja.
Weil sonst bin ich zu kaputt einfach vom Cutten. Das würde ich nicht, das habe ich einmal gemacht, das würde ich nicht nochmal machen. Und letztes Jahr, ich habe mir eigentlich genau das Gleiche gedacht, dass ich normal so Kaloriendefizit einfach abnehme bis so 67, 68 Kilo und dann den Rest halt mit Schwitzen und so halt mache und Kohlenhydrate weglassen und so. Mhm. Und ich schwitze normalerweise recht viel und ich habe mir gedacht, das sollte eigentlich relativ easy sein.
Ja.
Habe in der Früh so 67,5 Kilo gehabt und am Abend ist Abwaage. Und dann, das war in Kroatien, sind wir nach Zagreb gefahren und wir hatten so eine portable Sauna mit und Kollegen von mir, also der Milan und der Felix, die haben auch gekartet. Felix hat mit dieser portablen Sauna und dann in so Rettungsdecken innerhalb von, hat einen Run gemacht, hat ein Kilo verloren.
Boah.
Milan hat, glaube ich, 5 Kilo Wasser gekartet oder
oh
so.
Oh Gott.
Und die waren beide schneller als ich und ich habe für meine 2 Kilo fast 6 Stunden gebraucht,
was?
Einfach weil ich nicht gescheit geschwitzt habe. Und ich bin dann wirklich, also die Abwaage ist von 7 bis 9 gewesen. Und ich war 5 Minuten vor 9, war ich dann dort abwiegen und hatte halt 65,0. Also das war wirklich haarscharf.
Bruchlandung.
Und mir ist nicht gut gegangen.
Wow. Oh Gott.
Ja.
Mal was für ein Druck und was für ein Stress, das so kurzfristig.
Ja, urunnötig. Und halt, ja, hat sich ja nicht dazu beigetragen, dass ich am nächsten Tag dann gut performe. Da bin ich nämlich in der ersten Runde ausgeschieden.
Oh nein!
Ja, das war letztes Mal. Und diesmal,
aber gegen die, wo du jetzt dann...
Gegen wen ganz anderen, ganz anders, gegen den ich jetzt hoffentlich nicht mehr verlieren würde.
Ja. Was hast du dieses Mal anders gemacht beim Weltcut?
Ich habe auch wieder bis 67,5 normal abgenommen.
Ja.
Und dann, ich habe die Hilde gefragt, weil die ja offensichtlich als Olympionikin sehr viel Erfahrung mit Weightcuts hat, was sie gemacht hat. Und sie hat gemeint, ich habe letztes Jahr auch ein bisschen versucht, Wasser zu laden. Und sie hat mir erklärt, wie sie es macht. Und ich habe dann einfach genau das von ihr kopiert, nur halt ein bisschen mehr getrunken. Das heißt, ich glaube, ich habe 5 oder 6 Tage, müsste ich nachschauen, 8 Liter Wasser pro Tag getrunken.
Das ist so viel. Du als Medizinerin, ab wann hast du denn eine Wasservergiftung?
Oder? Es kommt doch darauf an, wie schnell du das trinkst.
Okay.
Weil wenn ich jetzt mich hinsetze und 10 Liter Wasser runterkippe, das kann schon schlecht ausgehen. Vor allem, wenn du dann so Symptome kriegst, so Übelkeit, Dizziness und solche Sachen, dann würde ich aufpassen, weil dann hast du wahrscheinlich irgendwie eine Elektrolytverschiebung.
Ja.
Aber wenn du das über einen Tag trinkst und es dir nicht super schlecht geht, du musst die ganze Zeit pinkeln.
Und durchgehend trinken.
Durchgehend trinken und durchgehend pinkeln, es ist unnervig.
Ja.
Aber ab dem zweiten, dritten Tag ist es dann nicht mehr so schwierig gewesen, finde ich. Die ersten waren ein bisschen schwer.
Ja.
Aber.
Und wieso hilft das so sehr, da jetzt am Anfang vom Weightcut so viel zu trinken?
Also es bringt halt in dem Sinn was, dass du halt deinen Körper darauf einstellst, dass du halt die ganze Zeit ausscheidest und dass er halt nicht so viel Wasser einfach einlagert quasi. Das heißt, du spülst einfach dich durch. Ich habe dann am Freitag ist eben Abwaage und ich habe dann am Donnerstag nur noch 2 Liter getrunken, weil ich auch trainiert habe und dann am Freitag halt gar nichts mehr. Und dadurch kannst du dann am Freitag, du gehst halt immer noch pinkeln und dadurch ich glaube, man sagt so ein Kilo, geht dann halt einfach so weg, ohne dass du halt schwitzen musst.
Okay.
Das ist halt schon angenehm.
Voll.
Das hat für mich auch urgut funktioniert. Also ich meine, man wird dann durstig, eh klar, aber ich glaube, in der Früh hatte ich noch 66 Kilo oder so und bevor ich dann in die Sauna gegangen bin, hatte ich nur noch 65,7 oder so. Und dann habe ich 1 Kilo in der Sauna gemacht.
Boah.
Und das war's dann.
Ja.
Die Sauna war leider nicht sehr warm, da ist irgendwas schiefgelaufen, die hatte nur so 60 Grad, deswegen hat es 1 Stunde gedauert.
Oh Gott.
Also es war auch nicht ganz ideal alles, aber 1 Stunde für 1 Kilo ist jetzt nicht super schnell, aber...
Hauptsache runter.
Hauptsache runter und dann war ich um 19 Uhr einwiegen und dann war es aus und dann konnte ich trinken und essen und das war dann schön.
Cool, okay. Hey, aber hast du da so Mineralstoffe oder irgendwelche Sachen, Supplemente nehmen müssen? Weil ich glaube, mit 8 Liter am Tag spült man wahrscheinlich alles raus, was
man spült alles raus. Ich habe es noch nicht so professionell gemacht, muss ich sagen. Ich habe einfach geschaut, dass ich normal weiter esse, weil viele sagen auch, du musst dann aufhören mit dem Salz und mit Kohlenhydraten.
Genau.
Und ich habe nur 3 Tage vorher dann halt sehr, sehr wenig Kohlenhydrate gegessen, halt nur noch ein bisschen Honig in meinen Topfen oder sowas rein. Das hat auch noch viel gebracht. Also Carbs ganz weglassen. Und ich habe jetzt nicht mit dem Salz oder so rumgespielt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt an zu vielen Rädchen drehe, dann weiß ich halt nicht, was gut funktioniert hat und was nicht für nächstes Mal. Deswegen, ich habe geschaut, dass mein Salzintake halt normal bleibt.
Ja.
Und das einfach so gemacht. Ich nehme Kreatin. Sonst habe ich jetzt nicht irgendwie extra Aminosäuren oder sowas genommen.
Spannend, aber es ist so verrückt eigentlich, das Bewegtheit. Erstens mal ist es so individuell und zweitens, es ist wirklich Trial by Error. Also du musst so viel probieren, bis du
dann. Man kann das ja noch viel professioneller machen.
Ja.
Das war jetzt mal so der erste Step, dass ich sage, es geht mal so in die richtige Richtung und man macht mal die Sachen, die halt grundlegend notwendig sind.
Ja.
Weil da kann man sich ja noch in Rabbit Holes reinschmeißen.
Ja.
Das geht nicht mehr.
Und dann hast du noch einen ganzen Kampftag vor dir.
Der
war sicher wahrscheinlich auch stressig. Der Mo hat erzählt, dass viele Pausen dazwischen waren und dass ihn das sehr fertig gemacht hat.
Das hat ihn fertig gemacht? Ich fand das eigentlich, ich möchte jetzt nicht im Nachhinein
vielleicht so habe ich es jetzt auch übertrieben.
Pausen sind urlang, weil im Endeffekt normalerweise bei einem Wettkampf hast du halt deine Klasse und die wird dann relativ schnell abgehandelt.
Ja.
Du hast dann halt 1-2 Kämpfe Pause dazwischen manchmal und dann bist halt innerhalb von 2-3 Stunden fertig. Bei Trials ist es so, du hast die erste Runde, wird quasi durchgekämpft. Und dann wartest du halt. Und dann ist die 2. Runde und dann wartest du. Das heißt, du hast zwischen 1 und 2 Stunden Pause zwischen den Kämpfen.
Ja, er hat gesagt, das ist so zart, weil du wieder kalt bist und du wieder starten musst mit Aufwärmen.
Ja.
Und der Fokus ist halt da schwer immer zu halten.
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich fand es dieses Mal ganz, ganz komisch. Ich fand es eigentlich nicht so schlimm. Also das Warten vor dem ersten Kampf ist super zart und da bin ich auch unnervös und so. Aber dann, wenn das erste halt gut läuft dann bist du irgendwie in so einem Flow drinnen. Und das hat dann, das gab es ja, das war ja das Beste, dort gab es ja keine Aufwärmmatte.
Okay.
Also das war in Warschau in Polen. Und normalerweise gibt es halt jetzt nicht gute Aufwärmmatten, aber halt das letzte Mal gab es halt schon eine Matte und es war voll okay. Und wir sind dort hingekommen und ich dachte zuerst, dass halt ausgerollt sind, so Rollmatten, bis ich dann draufgekommen bin, dass das einfach so Metalldinger sind. Also gab gar keine Matten. Es gab, glaube ich, drei so Judomatten, die rumgelegen sind, wo sich manche Leute aufgewärmt haben, aber so einzelne, also so einmal zwei Meter, meine ich. Sonst gab es nichts. Also ich habe nicht aufgewärmt wie sonst. Normalerweise wärme ich urlang auf. Ich hab mit Marvin aufgewärmt, wir haben ein paar Runden Handfighting gemacht und ich habe ein paar Sprints gemacht.
Wow.
Nachdem ich mich mobilisiert habe und das war's dann. Und ich fand's angenehm.
Wirklich?
Ja. Ich war so, ja, es geht ja eh allen so. Ich weiß nicht. Ja. Ich war so, okay, es ist scheiße, aber es geht eh allen so. Passt schon. Und es war gut. Und dann vom zweiten Kampf wir haben eine Runde weniger Handfighting gemacht und ich habe ein paar Sprints weniger gemacht. Und dann vom letzten, glaube ich, habe ich einen Sprint gemacht oder so und war dann so, das passt, das reicht. Das muss genug sein.
Man grappelt sich warm sozusagen.
Ja, ja. Also du wirst dann im ersten Kampf, spürst du dann das erste Mal den Boden.
Oh Gott. Bist du auch jemand, der gern Guard pullt?
Nein.
Du bist sympathisch. Sympathisch. Ich mache gern Ringen, was du eh.
Ja.
Also ich komme vom Standkampf.
Ja.
Ich verstehe deshalb manchmal nicht, warum man vom Liegen startet, weil es wäre doch eigentlich cooler vom Stehen starten. Es ist ja immer noch Grappeln oder Kampfsport. Ja,
kommt halt drauf. Es ist auch Kampfsport, wenn man sich hinsetzt. Na, ich weiß nicht. Ich meine, ich hab eh gesagt, vielleicht werde ich das bei meinem nächsten Wettkampf mal Guardpullen ausprobieren. Aber ich stehe auch gern, ich mache gern Stand-up.
Mhm.
Ich tue gern Ringen / Judo machen. Ich bin gern oben auch beim Kämpfen. Aber ich weiß nicht, es gibt viele Leute, die halt erfolgreich sind, wenn sie sich hinsetzen, weil sie gute Guard haben, gut sweepen können, vielleicht gute Leglocks haben oder halt einfach andere Attacken.
Ja.
Macht auch einen Sinn.
Ich kann gar nichts vom Baden, aber beschwer mich über die Guardpuller.
Scheiß Guardpuller, wirklich.
Meine Schwester macht es nicht auch voll gern.
Echt?
Und dann forsche ich es immer, ja.
Aber das ist eh der Klassiker, die Ringer, die sich immer über die Grappler aufregen, ja, die sich voll hinsetzen.
Wir machen dann nicht einmal ein Jahr Ringen.
Ja, das kriegt man früh mit, gell?
Ja, voll.
Ich fange gerne im Stehen an. Ich habe auch nicht Guard gepult. Ich habe aber tatsächlich, alle Submissions waren alles Leglocks. Komischerweise. Ja. Keine Ahnung. Passiert mir normalerweise nicht.
Überraschend wahrscheinlich. Unerwartet für den Gegner.
Ja, für mich auch.
Sich gedacht haben, sie pult eh nicht Guard, dann macht sie das sicher nicht.
Na, eh.
Ja.
Ziemlich passiert.
Voll. Hey, wie war der Moment, als du den letzten Kampf gehabt hast?
Davor oder danach?
Beides. Erzähl uns von dem, was dir noch in Erinnerung geblieben ist.
Davor, ich weiß nicht, ich habe mit Marvin geredet, wir haben eh gewusst quasi, dass die dann auch im Finale war, also Injana, wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass die ins Finale kommt und wir waren so, ja, also mir wurde gesagt, entweder ich oder sie werden das halt gewinnen, das Turnier. Und am Anfang war ich so, ja, schauen wir mal, weil man Tag nicht vor dem Abend loben und so, weil das ist dann schon irgendwie unangenehm, wenn man so in hohen Tönen von sich spricht und dann halt voll ablost. Das mag ich dann auch nicht so gern, aber man muss halt auch irgendwie confident sein, das verstehe ich eh. Vorher, ich wusste dann halt eh schon, worauf ich mich einlasse, weil ich habe 2 Monate vorher gegen Injana competed und ich habe gewusst, dass es halt machbar ist. Also ich wusste schon, dass ich das gewinnen kann und ich habe aber halt auch gewusst, dass es halt anstrengend wird wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, hat sich komisch angefühlt, aber war es nicht so unangenehm, wie ich mir gedacht hätte, weil normalerweise, ich bin schon ein sehr nervöser Mensch, was dann so Competen angeht.
Hast du sie davor so analysiert, so Videos angeschaut oder nochmal abgecheckt?
Ja, so also ein bisschen. Ich persönlich nicht, Marvin hat das gemacht. Aber ich weiß einigermaßen, was sie gerne macht. Also sie probiert halt viel Stand-up, sie macht gerne dann von dort einen Bodylock und sie macht viel Half-Guard Pressure Passing und von dort sehr viel. Ich kann mich erinnern von unserer letzten Competition, dass sie jetzt nicht so die arge Submission-Threat hatte und sonst geht sie gern zum Rücken und macht halt wie Naked Chokes. Ich glaube, sie hat alle anderen halt einfach vom Rücken submitted. Also ich war so, ja okay, das sind halt eigentlich die Sachen, die passieren werden. Und es war auch nicht viel anders. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass sie mich leglocken wird oder so, also das gar nicht. ja, ist halt ein bisschen blöd gelaufen, ein bisschen blöden Fehler gemacht, aber
okay.
Ist okay. Nachher war ich ja eh irgendwie, ich weiß nicht, ich war eh stolz auf mich, weil Silber bei so einem großen Turnier, das, was eigentlich alle, die Jiu-Jitsu machen, irgendwann mal gewinnen wollen, ist schon was Heftiges. Das ist irgendwie die coolste Medaille, die jemand in Österreich jemals geholt hat. Ich bin schon stolz drauf, nicht falsch verstehen. Aber es ist halt schon bitter, wenn man dann so den letzten Kampf verliert. Weil ich finde, wenn man so Bronze holt, dann hat man so den letzten Kampf noch gewonnen.
Ja.
Und man hat irgendwie so ein Erfolgserlebnis. Und so hat man halt so ein
Es ist so Loss knapp einfach vom wirklichen Sieg, so vom Gold. Oh Mann, aber irgendwas brauchst du noch fürs nächste Jahr, oder?
Eh. Außerdem, die nächsten Trials sind eigentlich wichtiger als die jetzt, weil wir haben eh schon vorher geredet. Für die Frauen, also bei den Trials für ADCC ist es so, alle wollen so ADCC Worlds fahren, logischerweise, weil das ist halt die Weltmeisterschaft.
Ja.
Und die European Trials sind halt demnach dann so die Europameisterschaft davon. Und wenn man das gewinnt, dann kann man halt zur Weltmeisterschaft fahren, sonst hast du halt keine Möglichkeit.
Genau. Außer?
Außer, man gewinnt halt das Turnier. Und die Männer haben, es gibt immer zwei Trials für die Worlds quasi. Und die gibt es halt in Amerika und dann auch in Europa und sonst noch wo. Und die Männer haben eben zwei Trials und können da jeweils ihr Ticket quasi gewinnen. Und für die Frauen, weil das Bracket da auch einfach kleiner ist, haben sie sich gedacht, sie machen halt einfach, dass man nur quasi bei den zweiten Trials ein Ticket gewinnen kann. Das heißt, die Injana, die gegen mich gewonnen hat, hat jetzt davon, dass sie gewonnen hat, eigentlich nichts, außer dass sie halt das Turnier gewonnen hat. Voll. Also sie kann nicht zu Worlds fahren. Keiner, auch nicht die bis 55 Champion und die plus 65. Mhm. Das ist halt einfach nur jetzt eine Medaille, die haben. Und bei den nächsten Trials, wenn man das gewinnt, dann kann man halt zur Weltmeisterschaft fahren.
Das ist so unfair irgendwie.
Ja.
Also komplette Diskriminierung, ehrlich gesagt. Die Männer kriegen zwei Chancen und ihr kriegst genau nur eine.
Ja, ich verstehe das Argument.
Für dasselbe Event.
Ja, voll. Ich verstehe das Argument, dass man sagt, es gibt weniger Frauen in dem Sport. Deswegen sind quasi die Gruppen dann kleiner. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man halt nicht den Platz schafft, dass gute Frauen halt auch zu den Turnieren fahren können, dann wird es halt auch nicht so viel mehr geben. Weil das Turnier jetzt hat letztes Jahr 100 Euro gekostet, dieses Jahr hat es 150 Early Bird gekostet, sich zu registrieren, und 200 für Late Registration. Und das war halt für die Pro-Division. Das heißt, die Frauen haben halt gleich viel gezahlt, um in der Profi-Division anzutreten, und haben halt davon quasi nichts.
Das ist so Frechheit.
Das ist halt schon.
Ja, und das ist so viel Geld.
Es ist so viel Geld, vor allem. Du musst ja nicht nur das zahlen, du hast ja den Flug hin und das Hotel und die Vorbereitung und alles Mögliche.
Wieso macht man dann überhaupt dort mit? Und nicht erst beim zweiten Mal?
Erfahrung.
Ja.
Und halt bis zu einem gewissen Grad ist es halt schon ein großes Turnier. Und so wie wir jetzt drüber reden, weil ich eine Silbermedaille gemacht habe, es bringt dir halt ein bisschen Exposure. Also wenn ich das jetzt gewonnen hätte, dann wäre ich halt wenigstens auf der Instagram-Seite geteilt worden und vielleicht kommt man, ich bin in einem Highlight-Video vorgekommen zum Beispiel. Also cool. Das bringt es halt. Und es sind viele Frauen angemeldet.
Ja.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf einem Turnier war, wo 20 Frauen in einer Division angemeldet waren.
Vor allem auf dem Niveau.
Auf dem Niveau nämlich auch halt, wo man sagt, das sind die Profis unter Anführungszeichen. Ja. Das kriegst du halt sonst nicht jetzt in Europa einfach so. Nicht mal bei den, keine Ahnung, IBJJF Europeans oder so. Das ist ja nochmal in Gürtelklassen unterteilt, aber trotzdem.
Ja.
Ich weiß nicht. 20 Frauen, das ist gibt's halt nicht. Ich meine, bei den Männern sind halt, keine Ahnung, 80 angemeldet oder so. Das ist nochmal ein anderes Kaliber, aber.
Und wann ist jetzt das zweite Mal, wo ihr euch dann direkt für die sozusagen Weltmeisterschaft bewerben
ich
könnt?
Ich glaube Ende Jänner.
Okay.
Anfang Februar. Ich bin mir nicht sicher, ob Jänner oder Februar.
Mhm.
Aber halt in ein paar Monaten eigentlich.
Und da siehst du wahrscheinlich wieder die gleichen Gesichter?
Wahrscheinlich, ja.
Okay.
Und halt ein paar mehr, weil ich kann mir vorstellen, dass halt viele von den Profis halt jetzt bei dem nicht mitmachen, wenn sie sich halt das Geld sparen wollen und halt sagen, das sind eh quasi die Fake-Trials.
Ja.
Deswegen, es werden sicher mehr schwere Matches sein, aber ich glaube nicht, dass halt, also es gibt sicher mehr High-Level-Leute, aber auch machbar. Also.
Ich verstehe gar nicht, warum so etwas so teuer ist. Ihr habt nicht genau eine Halle,
ein
paar Schiedsrichter und das war's.
Ja.
Die Medaillen sind sicher nicht so teuer.
Na, die Medaillen schauen nicht so teuer aus. Ich weiß es auch nicht.
Ist es eine Medaille, die du irgendwo jetzt dann ganz schön präsentiert hast in deiner Wohnung?
Sie hängt neben meinem Kühlschrank.
Damit du sie dich jeden Tag siehst und dich an einen tollen Weightcut erinnerst.
Und mich an einen tollen Weightcut erinnern. Nein, sie hängt neben meiner einzigen anderen Medaille aus dem Jiu-Jitsu, die irgendwie was wert ist. Deswegen cool. Da hängt jetzt die Euros-Medaille von IBJJF von Purple Belt letztes Jahr und die Trials-Medaille hängt jetzt auch da.
Voll cool.
Ja.
Und hoffentlich dann im neuen Jahr.
Ja, hoffentlich. Gold. Das wäre schon. Das wäre das Ziel.
Ja. Jetzt gibt es ja nicht nur die ADCC, das Internationale, ja. Sondern es gibt ja das gleiche auch für Österreich. Warum hast du das gleich? Was ist da der Unterschied?
Es ist
nur Zufall, dass es gleich heißt.
Nein, es ist nicht Zufall, dass es gleich heißt. ADCC ist einfach nur quasi auch das Regelwerk quasi. Und es gibt auch ADCC-Turniere in Serbien und in Tschechien und so. Also das ist das gleiche Regelwerk, das sind einfach nur die lokalen Turniere zu dem größeren drüber. Das ist so, wie es von IBJJF die Europeans gibt und die Worlds.
Ja.
Und dann gibt es aber auch Rome Open, aber so in dem sowas. Rahmen halt.
Ja.
Gleiche Organisation, nur ein kleineres Turnier. Das wird dann halt einfach von, ich glaube bei ADCC ist es so, dass es dann einfach ein Organisator aus Österreich, der halt unter der Flagge von ADCC quasi diesen Wettkampf da organisiert.
Cool.
Ja. Nur bei den halt, die sind halt nicht so, es interessiert halt nicht so viele Leute.
Mhm.
Und es kommen halt auch nicht so viele Leute. Also jetzt bei ADCC Austria, ich habe da einmal mitgemacht und hatte eine Gegnerin. Also das ist jetzt nicht so, dass da 20 Frauen angemeldet sind in der Pro-Klasse.
Ist nicht so viel, ja.
Und ich glaube, diesmal war gar keine Frau angemeldet in irgendeiner Profi-Klasse. Also
ja. Deswegen
hat mich das auch nicht so interessiert, damit zu machen.
Ja. Ich habe da jetzt heute in der Früh lustigerweise einen Post gelesen vom Stanic. Antonio.
Mhm.
Antonio, ich hoffe, es ist okay, dass ich das jetzt da im Podcast erzähle. Du hast geschrieben, ADCC Austria is the worst promoter of grappling tournaments in Austria. Nobody from our gym will fight there anymore. They just try to take money out of your pocket and treat all the athletes and coaches like we don't fill their pockets with cash. Und dann hat der ADCC Official noch markiert, was ist da los, um was geht's da und anscheinend um Geld geht's da. Was könnte Antonio da mahnen? Ich habe ihn geschrieben, ich habe noch keine Antwort bekommen.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will jetzt auch irgendwie nicht irgendwelche Worte in Tonis Mund legen.
Ja.
Also muss man ihn am besten selber fragen, was er damit meint. Ich glaube, er erklärt es den Leuten gerne. was ich nur weiß, ist halt, ich war jetzt das eine Mal, wie ich mitgemacht habe, auch nicht so super zufrieden mit der Organisation, sagen wir es so. Und letztes Mal, wie es dieses ADCC Austria halt gab, habe ich auch nicht mitgemacht und habe auch Leuten eher davon abgeraten, einfach nur, weil es halt auch Frauen gegenüber sehr unfair organisiert ist, muss ich sagen. Mhm. Also abgesehen davon halt, dass sich kaum Frauen anmelden, aus vielen Gründen, glaube ich. Es gibt auch Preisgeld bei manchen Turnieren, so wie auch bei dem, meistens für die Absolute Divisions, halt ohne Gewichtsklasse und meistens für die Pro-Klassen. Und ich habe jetzt vorher auch nachgeschaut, da gab es jetzt auch für die Absolute Pro Division bei den Männern für den ersten Platz 300 Euro, für den zweiten 200, für den dritten 100 und für die Frauen halt nichts. Und ich meine, es sind auch keine Frauen angemeldet, demnach trifft sich das sehr gut, aber halt fair ist das auch nicht. Vor allem, wir haben halt gut, also ein paar gute Frauen gibt es schon in Österreich, die auch in der Pro-Klasse mitmachen würden, aber wenn es da halt nicht den gleichen Incentive gibt wie bei den Männern,
ja. Ist
halt die Frage. Und ich glaube, letztes Jahr war es sogar so, warum mir das eigentlich aufgefallen ist, ist, weil es für die Pro-Männer-Klasse gab es Preisgeld. Für die Intermediate-Männer-Klasse, also quasi die Blue Belts, gab es Preisgeld für die Männer. Und für die Frauen-Profis gab es kein Preisgeld.
Das ist unglaublich.
Und da soll mir nochmal jemand erklären, dass die Intermediate-Männer-Matches irgendwie spannender zum Zuschauen sind als die Profi-Matches bei Frauen.
Ja.
Also
vor allem Grappling ist ja noch so etwas, ich habe das Gefühl, da ist es egal, ob du Frauenkämpfe schaust oder Männerkämpfe, ich finde beides spannend. Also
voll.
Ich weiß nicht, keine Ahnung, da ist jetzt nicht so viel, für mich nicht so viel Unterschied, aber Na. Ich bin halt allein, ich kenne mich da nicht aus.
Also. Ja, ich meine, wenn nicht alle sich Frauenmatches anschauen wollen, einfach nur aus verschiedenen Gründen, sage ich mal so.
Ja.
Aber ja, nein, ich verstehe es gar nicht, ich weiß nicht.
Vor allem in so einer Zeit, wo selbst die Olympischen Spiele 50-50 sind. 50% Frauen, 50% Männer, die haben die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Preisgelder. Wieso wird das dann bei solchen Turnieren nicht gemacht? Ist irgendwie schade.
Ja,
vor allem, weil ja Frauen auch zahlen. Die zahlen auch Geld dafür, dass sie da teilnehmen.
Vor allem, ich weiß nicht, wie ich bin mir nicht ganz sicher, wie teuer es war. Ich glaube, ich habe von einem Kollegen gehört, dass es diesmal die Einschreibegebühr 95 Euro waren.
Okay.
95 Euro für ein lokales Turnier ist schon happig, vor allem wenn man es vergleicht zu 150 für die European Trials,
yeah,
wo du halt theoretisch ein Ticket gewinnen kannst, sind, yeah, 95 schon krass. Und dann musst du dich ja noch zusätzlich anmelden für die Absolutklasse. Also du kannst, mhm, dann in deiner Gewichtsklasse kämpfen für 95 Euro und dann zahlst du zusätzlich noch einmal so, ich glaube, ich habe gelesen, 40 für halt die Absolutklasse.
Okay.
Das ist halt...
Was ist die Absolutklasse?
Ist ohne Gewichtsgrenze.
Ah, okay.
Das ist halt das, wo du dann das Preisgeld gewinnen kannst, wenn man halt sagt, mhm, da sind dann mehr Leute angemeldet und,
ja,
das ist halt dann quasi die offene Klasse, mehr oder weniger. Und ich kann mir nur vorstellen, ich weiß nicht, ein paar von uns haben... von unserem Gym haben halt mitgemacht, gestern, glaube ich, war das, bei ADC Austria. Ich weiß nicht, ob da irgendwas vorgefallen ist, aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn irgendwas halt, wenn man halt unzufrieden war mit der Organisation und dann halt so viel Geld dafür zahlt, das ist dann halt uncool.
Vor allem 130 Euro für
ein österreichisches Lokal.
Turnier. Ja, lokales Event, ja.
Show für Geld.
Naja, vielleicht ändert sich in Zukunft etwas.
Wäre schön.
Ja, für Frauen zumindest.
Wäre schön. Ja. Ich meine, was ich auch sagen muss, ist, ich verstehe, dass man nicht sagt, man hat vielleicht das gleiche Preisgeld für jetzt eine Frauenkategorie, wo zwei Leute angemeldet sind und eine Männerkategorie, wo 25 angemeldet sind.
Ja.
Aber es gibt auch, ich glaube bei AJP war das, da haben sie Preisgeld gehabt für die Profiklassen anhand an Teilnehmeranzahl.
Ja.
Und das finde ich fairer, muss ich sagen. Also das war ab zwei Teilnehmern hast du halt ein bestimmtes Preisgeld und über 10 Teilnehmer ist es halt...
billiger.
Ich weiß nicht, 1.000, nicht die Anmeldegebühr billiger, sondern das Preisgeld war teurer.
Oh.
Also du hast dann nicht 500 Euro gewonnen, sondern halt 1.500, wenn halt über 10 Leute angemeldet waren.
Das ist cool.
Und über 30 noch einmal mehr.
Ja.
Und manche Organisationen machen es auch so für die Absolutklasse, wo man halt Preisgeld kriegt. Mhm. Ich glaube, Tatami macht das in Tschechien. Ich bin ein absoluter Fan von den Tatami-Competitions dort. Die, ja, machen das echt professionell und echt gut und echt fair. Die nehmen, glaube ich, mittlerweile geben sie Preisgeld und die nehmen die Einschreibegebühr für die Absolutklasse.
Ja.
Also du machst halt, quasi für mich jetzt zum Beispiel, ich kämpfe unter 70 Kilo und dann zahle ich nochmal extra 20 Euro, um bei der Absolut mitzumachen. Und die sammeln das Geld quasi ein und dann geben sie das dem Gewinner.
Wow.
Oder einen Prozentsatz, 70% für den Gewinner, 20% für den Zweiten, 10% für den Dritten. Und wenn halt viele Leute angemeldet sind, ist das recht viel. Und wenn wenig Leute angemeldet sind, ist das wenig, aber das ist halt...
fair.
Finde ich eine faire Lösung und hat halt nichts damit zu tun, ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist.
Ja, das finde ich super.
Ich auch.
Das wäre eine gute Lösung.
Finde ich ja auch.
Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber Frauen haben es gerade jetzt im September recht schwer. Im Hero Gym, die ganze Frauenstunden sind gecuttet worden. Der Podcast wird auch unterstützt vom Hero Gym. Ich liebe das Hero Gym. Aber ab und zu muss man Dinge ansprechen, die einem vielleicht nicht so gut gefallen. Und ich weiß, meine Schwestern haben die BJJ-Stunden extrem geliebt, die es jetzt nicht mehr gibt, bei der Hilde unter anderem. Eure Stunden sind auch weg. Schade, traurig, ich weiß nicht.
Ja.
Ja. Ist harte Zeit gerade für die Frauen.
Ist leider so. Ich verstehe es auch nicht ganz.
Mhm.
Ich finde auch, Frauenstunden können eine gute Möglichkeit sein, finde ich. So, ja. Vor allem, wenn halt Leute anfangen wollen mit dem Sport. Mhm. Ich glaube nicht, dass Frauen nur mit Frauen trainieren sollten. Ich glaube, das ist ein Blödsinn.
Ja.
Ich glaube, das ist kompletter Bullshit, weil das ist dann so, wie wenn die Männer sagen, sie wollen nur mit Männern trainieren. Ich glaube, Frauen haben auch was davon, mit Männern zu trainieren.
Mhm.
Ich glaube, für viele ist halt der Einstieg leichter, wenn sie sagen, sie können zuerst mal in eine Frauenstunde gehen und sich das anschauen. Macht, finde ich, schon Sinn.
Mhm.
Oder halt, wenn man sagt, man hat viele High-Level-Frauen und man macht dann zum Beispiel eine Wettkampfklasse für Frauen oder so, dass man halt sagt, okay, das sind Leute in deinem Gewicht, mit denen du auch dann auch competen wirst, mehr oder weniger. Weil teilweise ist es halt vom Körpertyp ein bisschen anders. Die Frauen sind oftmals flexibler und so. Das macht schon Sinn, das auch hin und wieder mal zu üben, wenn man halt sonst nur männliche Trainingskollegen hat. Aber sie ganz zu streichen, finde ich halt auch irgendwie schlecht.
Mhm.
Ich finde halt, Frauenklassen sind nicht dafür da. Das sind nicht die Klassen, mit denen man Profit macht.
Ja.
Weil halt, wir sind noch in der Unterzahl im Kampfsport.
Voll.
Das sind jetzt nicht die Klassen, wo dann 70 Leute drinnen sind, sondern halt vielleicht 5.
Ja.
Aber für die 5 ist es halt vielleicht ein Einstieg, dann in die normalen Klassen zu gehen, denke ich mir.
Ja, für mich ist leicht zu reden, ich gehe immer nur zu den Männergruppen.
Ja.
Also überhaupt nicht.
Ja,
ja. Mit Jungs. Ja, deswegen darf ich mich doch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber die Schwestern von mir, die haben halt gemeint, es war total cool auch mit Hilde, weil die haben so Schwerpunkte gehabt, haben gewisse Dinge gearbeitet und die wollten Woche für Woche dorthin und dran arbeiten. Und ja, manchmal waren sie nur zu zweit in der Klasse.
Ey.
Ist natürlich fürs Gym jetzt auch schwierig zu sagen, okay, wie soll man das weiterhin finanzieren, wenn nur zwei Leute da jede Woche kommen oder drei. Aber trotzdem finde ich es eigentlich total wichtig, dass es solche Stunden gibt, weil ich war 3 Monate in Amerika, bin zurückgekommen, wollte dann nur in die Frauenstunden gehen, um einfach wieder reinzukommen.
Ja, voll.
Und du weißt halt nie, wann du es brauchst, aber wenn es da ist, ist es eine gute Möglichkeit für Mädels und es gehen ja Leute hin.
Ja.
Aber macht nichts, ja. So schaut es gerade aus in der Kampfsportwelt für Frauen. Ja. Gibt es ein bisschen was zu machen. Aber das wird schon werden. Wie geht's bei dir weiter?
Gute Frage. Nein, ich habe eigentlich eher einen Plan. Das war gerade so ein Brainfart, ich weiß gerade nicht. Eigentlich geht's weiter, jetzt wird mehr trainiert.
Voll.
Und dann im Ende Oktober geht's nach Rom zu den IBJJF Europeans.
Cool.
Genau. Brown Belt diesmal, nicht mehr Purple Belt. Und
härtere Gegner.
Härtere Gegner. Mal schauen, wie das wird.
Ja.
Wobei ich nicht weiß, wer in der Division ist, um ehrlich zu sein. Also mir fallen jetzt nicht so viele Brown Belts ein, die ich kenne. Die meisten sind halt jetzt schon wieder Black Belts.
Ja.
Deswegen unter anderem auch die, zum Beispiel halt meine Endgegnerin von den Trials. Injana ist jetzt mittlerweile auch Black Belt. Das heißt, die sehe ich halt dort leider auch nicht als Gegner. Aber mal schauen. Wird sicher cool.
Voll. Und Pizza gibt's dort.
Und Pizza gibt's dort, genau.
Mein Pizzakarton von gestern liegt noch dort. Vielleicht hole ich mir halt wieder eine. Ist ja wurscht.
Pizza geht immer. Pizza auszusetzen an Pizza.
Naja, krieg schon einen Hunger. Ich glaube, wir haben es geschafft für heute.
Passt.
Danke, hat sehr viel Spaß gemacht und
ja, auch
hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, dankeschön.
Das war Folge 227 mit den beiden BJJ-Lern und ADCC-Trials-Medaillisten Moritz Kölnsberger und Viktoria Reitzek. Euer Feedback ist uns wichtig. Schreibt uns gerne, wenn ihr Themenvorschläge, Anregungen oder Ideen habt. Gerne über den Unschlagbar Ehrlich Instagram-Account oder per Mail an unschlagbar.ehrlich@gmail.com. Danke, dass ihr diese Woche wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch wie immer einen tollen Start in diese Woche. Viel Spaß beim Training und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.